ARD Sounds.
Neapel bereitet sich auf den Ausbruch eines Vulkans vor. Wann er ausbricht, das weiß man nicht. Man weiß nur, dass es irgendwann soweit sein wird. Direkt vor der Millionenstadt Neapel liegt der Vesuv. Letzter Ausbruch 1944. Doch es ist diesmal nicht der Vesuv, der den Behörden große Sorgen bereitet. Im Golf von Neapel schlummert unter der Erde ein anderer Vulkan, der noch viel größer ist. Der einzige Supervulkan Europas. Tilman Kleinjung berichtet als ARD-Korrespondent aus Italien und er erzählt uns, welche verheerenden Folgen ein Ausbruch für die Region haben könnte und wie sich der Katastrophenschutz auf den Tag X vorbereitet. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Donnerstag, der 9. Juli. Hallo Tilman, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke für die Einladung. Ich war in einem riesigen Raum, großer Tisch, ganz viele Computer, ganz viele Menschen, war aber eine sehr konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Und ich habe mir das eigentlich so in meiner Fantasie vorher ja sehr viel mehr Hightech vorgestellt, also wie in einer Rettungsleitzentrale oder wie in einem großen Flughafentower, dass da so ganz viele Bildschirme sind und so weiter. Es war dann doch eher improvisiert. Es waren sehr viele Leute im Raum, sehr viele Zuständige und die verschiedenen Menschen, die da irgendwie mit zu tun hatten, also vor allem die Einrichtungen, Polizei, Krankenhäuser, Feuerwehr, Wissenschaftler, die waren per Video zugeschaltet, die wurden dann aufgerufen und so schaut's aus, wir haben so und so viele Krankenhausbetten und so weiter. Also das lief da alles zusammen und entscheidend ist, den Hut hat der Zivilschutz auf, also der italienische Katastrophenschutz. Der versucht das zu koordinieren, der sagt dann zum Beispiel auch der Polizei in einem bestimmten Bereich, hier müssen wir jetzt die Straße freimachen, da darf jetzt niemand, kein anderes Auto mehr fahren und so weiter.
Das war ja jetzt eine Übung, die du dir da in Neapel angeschaut hast. Was wurde da genau geübt? Was ist das Szenario?
Naja, das Szenario ist ziemlich eindeutig. Stell dir vor, der Vulkan droht auszubrechen. Das könnte innerhalb von 48 Stunden bevorstehen. Und das Szenario war, wir müssen 4 Stadtviertel in Neapel, Posillipo, Chiaia, San Ferdinando und Monte Calvario evakuieren. Diesen Ernstfall, den hat der italienische Zivilschutz einmal durchgespielt. Was machen wir dann? Und wo gehen dann welche Personen hin? Wo kommen sie hin? Wie wird das alles irgendwie organisiert? Und man hat solche Übungen auch schon mal in der Vergangenheit gemacht. Da war, ich sag's mal vorsichtig, die Bereitschaft der Bevölkerung, aktiv an dieser Übung teilzunehmen, etwas unterdurchschnittlich. Deshalb hat man es diesmal anders gemacht. Man hat Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen von Gymnasien in diesen Vierteln sozusagen als Testpersonen genommen. Die mussten sich dann an einem Sammelpunkt treffen. Wenn du mal in Neapel bist, wirst du das sehen, da gibt es überall so Sammelpunkte. Also dort trifft man sich, von dort aus geht die Evakuierung los. Das sind so Notfallpunkte. Das sind so Schilder und da trifft man sich. Und dann werden die von einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des Zivilschutzes zu Bussen begleitet. Der Bus bringt dann die Personen, in dem Fall eben ein paar hundert Schülerinnen und Schüler, in den Hafen. Und dort warten dann im Ernstfall riesige Schiffe darauf, die Bevölkerung dieser Stadtteile aufzunehmen und nach Sardinien oder Sizilien zu bringen. Denn der Notfallplan sieht vor, dass praktisch jedes Viertel eine Art Partnerregion in Italien hat. Manche kann man eben über Busse oder über Züge erreichen. Andere eben, wie jetzt die Inseln Sardinien und Sizilien, die werden dann über Schiff evakuiert und werden dann dorthin gebracht, bis das Ganze dann wieder vorbei ist. Das ist der Notfallplan.
Können denn solche Evakuierungsübungen, das Durchspielen von Szenarien, die Menschen überhaupt auf den Ernstfall richtig vorbereiten?
Das dient ja vor allem dazu, die Einsatzkräfte auf den Ernstfall vorzubereiten. Also die prüfen da ihre Abläufe und die machen danach dann ein Debriefing, wo sie dann eben feststellen, oh, an der Stelle hat's gehakt, da hätten wir möglicherweise 3 Busse mehr zur Verfügung stellen müssen oder wir wussten gar nicht, wo die Busse parken sollen am Hafen. Also ich erfinde das jetzt völlig frei. Also das dient ja dazu, dass Polizei, Katastrophenschutz, Feuerwehr und alle wissen, was sie im Ernstfall wann machen sollen. Der andere Zweck ist jetzt nicht der, dass man jetzt ausgerechnet diese paar hundert ausgewählten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten auf den Ernstfall vorbereiten sollte, sondern die waren sozusagen die Testpersonen, mit denen man das durchgespielt hat. Aber das Ganze findet ja sichtbar in Neapel statt. Das bekommen alle mit, dass da gerade große Zelte am Hafen aufgebaut werden, dass da Schülerinnen mit 20 Bussen unterwegs sind und Schüler. Das kriegen ja alle mit. Also das hat auch diesen Show-Effekt. Also dass da auch eine gewisse Multiplikatorenfunktion entsteht.
Das klingt ja jetzt alles nach einem ziemlich großen Aufwand. Wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass der Ernstfall wirklich eintritt? Warum findet diese Übung statt?
Der Grund ist ein riesiger Vulkan, der auch Supervulkan genannt wird, weshalb er dann noch mehr Ängste auslöst. Das sind die sogenannten phlegräischen Felder. Das ist ein riesiges Vulkanfeld in der Nähe von und in Neapel. Es gibt so etwas wie ein Zentrum für dieses Feld. Das ist der Ort Pozzuoli. Und von diesem Ort Pozzuoli, der im Westen von Neapel liegt, wenn man da einen Radius einmal von 6, vielleicht auch 7 Kilometern rundherum zieht, dann hat man in etwa die Größe dieser phlegräischen Felder. Phlegräische Felder, das ist griechisch, das phlegräisch, das heißt, das sind brennende Felder, weil tatsächlich an vielen Stellen in dieser Region, vor allem auch in Pozzuoli, man eben sieht, dass da tatsächlich vulkanische Tätigkeit im Erdboden ist. Da treten Gase aus, da treten Dampfwolken aus. Also da ist tatsächlich der Vulkan zu sehen auf den Feldern. Und am besten kann man das eigentlich besichtigen tatsächlich bei einer Stelle. Die Stelle heißt Solfatara. Und bei dieser Solfatara, das ist so eine Art Krater, Mondkrater, ziemlich matschig, ziemlich lehmig. Und da steigen überall aus dem Boden Fumarolen auf. Noch so ein Vulkanologen-Fremdwort. Das sind,
Fumarolen klingt eigentlich wie so ein Nachtisch.
Klingt wie Nachtisch oder wie was Putziges, aber das sind tatsächlich Dämpfe, oft mit Gasen vermischt, die aus dem vulkanischen Boden kommen. Und die auch nicht ungefährlich sind. Also man darf da nicht zu nah ran. Das ist weiträumig abgesperrt, weil diese Gasdämpfe, wenn man da zu nah rankommt, die sind hochgiftig. Da kann man sterben, wenn man die einatmet. Also von daher ist es gar kein...
Okay, ganz und gar kein Nachtisch.
Gar kein Nachtisch, sondern es stinkt auch dann schwefelhaltig oft. Und das sieht man da eben in dieser Solfatara sehr, sehr gut, wie es da überall rausdampft. Und es ist wirklich ein spektakulärer, großartiger Anblick. Und da habe ich mich eben auch dann mit einer Expertin verabredet. Das ist Lucia Pappalardo, die Direktorin des Instituts für Geophysik und Vulkanologie. Und die hat mir dann eben erklärt, wie groß diese Dimensionen sind. Große Teile sind sogar unter dem Meer. Und da in dieser Solfatara, das ist eben ein sozusagen kleiner Krater, der da mal in der Vergangenheit sich gebildet hat, wo dieser Vulkan ausgebrochen ist. Und da kann man das eben heute ganz gut sehen. Die phlegräischen Felder sind ein riesiges vulkanisches Gebiet. Innerhalb dieses Gebietes gibt es eben 70 Überreste des Vulkans. Also der ist an etwa 70 verschiedenen Stellen bereits ausgebrochen. Und eben diese Dämpfe, die da austreten, zeigen, dass tatsächlich da immer noch Magma irgendwo tief im Boden schlummert. Und aufgrund dieser riesigen Magmakammer wird er eben Supervulkan genannt. Er ist, das weiß man heute, vor 40.000 Jahren einmal fast komplett ausgebrochen. Und das hatte anscheinend geophysikalisch, klimatisch irrsinnige Auswirkungen. Da kann man eben heute auch noch Gesteinszeugnisse und so weiter finden, die zeigen, dass es diesen Ausbruch gab. Also man spricht auch von einer Eiszeit, die dann ausbricht und all den anderen klimatischen Folgen, die das eben nicht nur für den Menschen hat, das wäre natürlich irrsinnig dramatisch, sondern auch für die Umwelt, für die Natur, für das Klima, für alles. Und dann eben nicht nur für den Golf von Neapel oder den Großraum Neapel, sondern für die gesamte Region, wenn nicht sogar für ganz Europa.
Wie wahrscheinlich ist so ein richtiger Supervulkanausbruch?
Also die Wissenschaft hält das Szenario, dass dieser sogenannte Supervulkan, also dass die phlegräischen Felder mit dieser gigantischen Magmakammer unter dem Meer und unter dem Erdboden, dass es da zu einer quasi kompletten Eruption kommt, Das halten die Wissenschaftler, nach allem, was ich verstanden habe, für extrem unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es, dass es zu einem lokal begrenzten Ausbruch kommt. Also dass es, so wie 1538 der Monte Nuovo entstanden ist bei Pozzuoli, dass es zu einem solchen Ausbruch kommt. Auch das wäre schon sehr gefährlich. Auch da müsste man dann schon evakuieren, und zwar nicht nur kleinräumig, sondern großräumig. Auch da besteht Gefahr für Leib und Leben und für die Häuser der Menschen. Aber die Tatsache, dass es zu so einem apokalyptischen Szenario kommt, wie vor 40.000 Jahren, dass eben die gesamte Magmakammer sich entlädt, die wird für relativ gering gehalten, nach allem, was ich verstanden habe.
Also eher kein Mega-Ausbruch, sondern ein lokaler Vulkanausbruch. Aber auch der könnte verheerende Folgen haben für die Region Neapel. Gibt es denn da konkrete Hinweise, dass so ein Ausbruch bevorstehen könnte?
Es gibt Anzeichen, dass da gerade was in Bewegung ist. Also dass in dieser Magmakammer, die da 6 bis 8 Kilometer tief unter dem Erdboden und Meeresboden ist, dass da irgendwas in Bewegung ist. Es gibt verschiedene Anzeichen. Einmal, seit ein paar Monaten, Jahren bebt es regelmäßig im Großraum Neapel. Das sind Beben so zwischen 3 und 4 in der Regel, also Stärke, die spürt man schon. Und die dauern nicht lange, aber die genügen, um zu erschrecken. Also da wackeln dann, da sieht man das auf Handyvideos, dann irgendwie die Regale im Supermarkt, da laufen Leute auf die Straße, weil sie Angst haben, dass ein großes Erdbeben kommt. Also das macht Angst. Wir haben uns ja mit der Vulkanologin Lucia Pappalardo vom Observatorium verabredet und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich mal eine Aufwärmfrage. Und frag mal so, schläfst du eigentlich noch gut nachts? Und habe gedacht, na, wird sie sagen, wird sie mich beruhigen und also, ja, ja, klar schlafe ich gut, wir haben alles im Griff.
Perché la sismicità è continua in questa zona. Ogni volta che c'è un terremoto sopra Soia, la Soia.
Und dann hat sie geantwortet, ich schlafe sehr wenig und schlafe sehr schlecht, denn diese Erdbeben in der Region sind so oft und jedes Mal, wenn es ein Erdbeben gibt, über einen bestimmten Schwellenwert, der liegt bei 1,5, dann werde ich geweckt, weil das sieht der Notfallplan so vor, dass man mich sofort informiert, wenn es ein Erdbeben gibt. Deshalb schläft sie eigentlich praktisch keine Nacht mehr durch.
Spesso mi capita che veramente non dorme.
Sie hat es dann auch tatsächlich sehr klar gemacht, dass diese Beben von 1,5 eigentlich kaum wahrnehmbar sind. Die werden gemessen, aber die nehmen die Menschen in der Regel kaum wahr. Aber sie muss eben, weil es das Notfallregime so vorsieht, geweckt werden, muss anschauen, wo war das Beben, gibt es da mehrere und so weiter. Dann gibt es ein zweites Indiz dafür, dass da irgendwas in Bewegung ist. Das ist in der Region relativ bekannt. Jetzt muss ich schon wieder ein Fremdwort benutzen. Es heißt Bradisismus, dieses Phänomen, auf Italienisch Bradisismo. Das ist ein Phänomen, dass sich die Böden durch diesen Supervulkan im Golf von Neapel und vor allem rund um Pozzuoli und andere Ortschaften heben und senken. Und das beobachtet man seit geraumer Zeit, dass sich da die Böden gerade heben, um 2 Zentimeter etwa pro Monat. Also da geht es ein bisschen immer aufwärts. Wir waren mit der Wissenschaftlerin Lucia Pappalardo auch im Hafen von Pozzuoli und da gab es eben ein Becken, das lag praktisch schon im Trocknen. Also da ist das Meeresniveau so flach, dass das Bodenniveau so stark angehoben, dass klar war, dass also da irgendwas passiert ist, weil normalerweise ist ein Hafenbecken voller Wasser. Es gab in der Vergangenheit aber auch den umgekehrten Fall auch auf der anderen Seite des Golfs von Neapel. Da gibt es einen Ort, der heißt Baia, eine antike Stadt. Die findet sich heute aufgrund der Bodenabsenkung unter dem Meeresspiegel. Sprich, du kannst da schnorcheln gehen, du kannst da tauchen gehen zwischen Säulen und Statuen. Also natürlich mit Führung, weil da sind die Archäologen sehr vorsichtig. Kannst du da antike Überreste finden, Mosaikböden am Meeresboden. Das ist total spannend, aber im Grunde zeigt es, es ist dasselbe Phänomen.
Wissenschaftler in Italien blicken mit Sorge auf die phlegräischen Felder unweit von Neapel. Ein Ausbruch könnte verheerende Auswirkungen haben. Nach Erkenntnissen von Vulkanologen wird die Erdkruste über dem Vulkan immer schwächer.
Und wie gefährlich ist die Lage im Moment? Lässt sich das einschätzen?
Wir sind gerade, und das wurde auch aktuell noch einmal bestätigt, in Warnstufe Gelb, also erhöhte Aufmerksamkeit. Da passiert ja gerade ein bisschen was in Neapel. Ist so ein Ampelsystem. Es gibt da 4 Farben. Grün, alles okay. Gelb, erhöhte Aufmerksamkeit. Orange, Voralarm. Und Rot, Alarm. Rot heißt natürlich, Ausbruch steht unmittelbar bevor.
Già a partire dall'arancione è previsto che.
Das ist Italo Giulvi, der Chef des Katastrophenschutzes in der Region Kampanien, in der eben Neapel liegt. Und ich habe Italo Giulvi gefragt, was passiert denn, wenn jetzt die Ampel von Gelb auf Orange umschaltet, also in diese Voralarmstufe? Und er hat dann gesagt, dass dann bereits der Notstand gilt. Es wird eine Kommandozentrale eingerichtet. Dann kommt es auch zu einer vorbeugenden Evakuierung von Gebäuden, die man eben nicht so schnell evakuieren kann, wie Krankenhäuser, Altenheime, Gefängnisse. Und dann, und das ist das Wichtigste, vor allem in einer dicht besiedelten Stadt wie Neapel, werden die Verkehrswege gesichert. Sprich, die Straßen werden freigemacht. Man kann noch aus dem betroffenen Gebiet herausfahren, aber reinkommen wird dann tatsächlich immer schwieriger, vielleicht noch um ein paar nötige Dinge zu holen.
Si potrà uscire, ma sarà più difficile entrare nella zona rossa dei campi flegrei.
Und das wäre eben die Vorwarnstufe Orange. Und wenn es dann auf Rot sozusagen umschaltet, das heißt dann, wir evakuieren sofort, wir haben 48 Stunden Zeit. Und diese Evakuierung wird dann natürlich auch von den Ordnungskräften durchgesetzt. Da kann dann niemand mehr sagen, oh, ich würde aber lieber hier bleiben und auf meine Münzsammlung aufpassen. Das wird schon nicht so schlimm werden.
Wenn ich an Neapel und Vulkane denke, denke ich natürlich sofort an den Vesuv vor Neapel. Hat dieses vulkanische Feld etwas mit dem Vesuv zu tun?
Soweit ich das beurteilen kann, nein. Der Vesuv ist ein von den Phlegräischen Feldern unabhängiger Vulkan, der ja zurzeit auch relativ ruhig ist. Also der Vesuv spielt insofern mentalitätsmäßig eine Rolle, weil durch Pompeji und durch die Ausgrabungen von Pompeji und durch diese antike Erinnerung an diesen gigantischen Vulkan tatsächlich das noch so im kollektiven Gedächtnis ist, dieser riesige Vulkan. Der ist ja auch sehr prominent auf der anderen Seite des Golfs.
Ja, das lernen wir ja auch in der Schule, diesen Untergang von Pompeji.
Genau, das ist allen bewusst. Du siehst es auch quasi von jedem Punkt in der Stadt aus, siehst du diesen stattlichen Vulkankegel, diesen riesigen Vulkan, der da südlich von Neapel ist. Und von daher ist dieses Thema Vulkan in Neapel immer präsent. Und ich habe Italo Giulvi, also diesen Chef vom Zivilschutz, auch gefragt, sind denn die Situationen im Vesuv damals und phlegräische Felder heute in irgendeiner Form vergleichbar? Und er hat gesagt, nein, damals gab es noch keinen Zivilschutz und es gab keine Möglichkeit auch zur Überwachung des Vulkans mit den heutigen Mitteln und es gab noch keine Notfallplanung. Und über all das würden wir ja heute verfügen und könnten dafür sorgen, dass dieses Gebiet dann auch für die Bevölkerung so sicher wie möglich ist. Also der hat so ein bisschen entdramatisiert meine dramatische Frage nach dem Vesuv und den phlegräischen Feldern.
Dass dieser Supervulkan da jetzt so Aktivitäten zeigt, inwiefern beunruhigt das die Neapolitanerinnen und Neapolitaner? Also ich selbst war einmal in so einem Erdbebengebiet und habe so Nachbeben gespürt und mich hat das wirklich sehr, sehr unruhig schlafen lassen. Ich habe in der Zeit so schlecht geschlafen wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben. Ja, was macht das mit den Menschen?
Also diese Erdbeben beunruhigen die Menschen, ganz klar. Ich habe auch eine Schülerin gefragt, die an dieser Evakuierungsübung teilgenommen hat. Habe sie gefragt, ja, habt ihr denn da jetzt schlaflose Nächte? Und die hat gesagt, ich wohne in Bagnoli, also das ist praktisch ein Ort im Zentrum der phlegräischen Felder. Und dort ist die Angst schon sehr groß, aber Panik gibt's nicht, weil das wird alles noch mal schlimmer machen. Also in so einer Situation hilft Panik nicht.
In Situationen così gravi, diciamo, il panico potrebbe non aiutare.
Und ich finde, das beschreibt so diese Gelassenheit, mit der die Neapolitaner mit diesem Phänomen ja nicht erst seit gestern leben, sondern ja eigentlich schon seit Jahrzehnten ganz gut. Also man ist aufmerksam, man ist ein bisschen besorgt, weil diese Erdbeben, die fahren dir ja wirklich durch die Knochen. Das erschüttert dich auch innerlich und macht dir große Angst. Aber Panik gibt es nicht. Das kann ich nicht feststellen. Ich habe auch neulich in Neapel mal einen Mann gefragt, sag mal, wie lebt sie es eigentlich so zwischen den phlegräischen Feldern und dem Vesuv, die ja beide jetzt keine ganz ungefährlichen Vulkane sind. Und der hat dann so ganz gelassen gesagt.
Perché Napoli, come diciamo noi,
Naja, in Neapel sagen wir, so wie es Gott will, so geschieht's dir. Also wir vertrauen auf Gott. Also, das ist so eine, vielleicht eine folkloristische Antwort, aber ich glaube, da schwingt schon etwas mit, auch von dem Gottvertrauen, was man in dieser Region hat. Wenn du zwischen zwei gigantischen Vulkanen lebst, zwischen dem Vesuv und den phlegräischen Feldern, dann musst du ja da gelassen bleiben, weil wenn du ständig denkst, oh, morgen könnte mein letzter Tag sein, dann glaube ich, würde das nicht nur mich, sondern auch die Neapolitaner eher nervös machen. Mhm. Also die sind da gelassen, haben da auch eine gewisse Professionalität. Ob jetzt allen klar ist, wo ihr nächster Sammelpunkt ist, in welche Region sie möglicherweise evakuiert werden oder ob sie jetzt in der roten Zone oder schon außerhalb der roten Zone leben, das wage ich zu bezweifeln. Und es gibt noch eine zweite Seite und die ist die, dass natürlich insbesondere Vesuv durch den Ausbruch auch, dass das wahnsinnige fruchtbare Böden sind. Also diese Region rund um Neapel, das ist schon der Obstgarten Italiens. Da wächst so viel.
Und die Zitronen.
Die Zitronen und das Gemüse und alles. Das sind wahnsinnig gute Ackerböden und sehr fruchtbare Böden. Und man erlebt dann eben auch diesen, insbesondere den Vesuv jetzt auch, das ist jetzt also ein bisschen auch mythologisch, ne? Also nicht nur reine Naturwissenschaft, als irgendwie schon auch was Gutes. Also der gibt ja auch was. Also der tut uns ja auch was Gutes. Und ich habe auch Menschen, als ich neulich in Neapel war, danach gefragt, wie sie denn diesen Vesuv eben erleben. Und da haben sie das genauso beschrieben, dass sie eben sagen, es ist irgendwie wie so ein Bruder oder wie so ein guter Nachbar, der da gut mit uns zusammenlebt und nicht wie irgendwas super Bedrohliches.
Und hast du sowas schon mal erlebt, so ein Erdbeben? Und wie schläfst du, wenn du in Neapel bist?
Also ich habe schon Erdbeben erlebt. Als Italien-Korrespondent berichtet man leider regelmäßig immer wieder auch über kleinere und größere Erdbeben. Wir sind mittlerweile, wenn wir als Reporter oder auch privat nach Neapel fahren, schon etwas aufmerksamer und denken uns schon, wo komme ich hier raus, wo ist dieses Hotel erdbebensicher und so weiter. Also daran denkt man, aber das ist tatsächlich etwas, was für Neapel eigentlich ziemlich schwierig ist. Die Großregion Neapel, der Großraum, der ist wahnsinnig dicht besiedelt. Das ist ein großes Problem dort. Und es wurde nicht immer nur dort gebaut, wo es sicher ist. Das sehen wir vor allem am Vesuv, da sind Siedlungen entstanden, die möglicherweise bedroht wären von einem potenziellen Vulkanausbruch. Und das gilt genauso auch für die Ortschaften rund um die phlegräischen Felder. Und dann ein Faktor ist ja unser Kurzzeitgedächtnis. Also niemand, der heute lebt, kann sich an einen nennenswerten Ausbruch der phlegräischen Felder erinnern. Das trägt natürlich nicht dazu bei, dass man ständig on alert ist irgendwie, dass man ständig sagt, ah, ich sitze auf gepackten Koffern, wo ist mein Notfallplan, wo ist mein Sammelpunkt? Mhm. Also auch das macht natürlich den Behörden ein bisschen zu schaffen, weil es gab in der Vergangenheit immer wieder auch Evakuierungen, so wie sie jetzt geprobt werden. Also zum Beispiel im März 1970, da gab es eben auch diesen Bradiseismus, also diese Bodenanhebungen. Da gab es eben auch Beben und da haben die dann 2. oder 3. März gesagt, die Behörden, und zwar relativ strikt, jetzt wird dieses Viertel, das war so ein Fischerviertel, Altstadt am Hafen, das wird evakuiert. Da wurde auch nicht groß gefragt, seid ihr damit einverstanden? Die Bevölkerung wurde einfach umgesiedelt in andere Regionen, andere Viertel der Stadt, wo dann die Polizei auf einmal vor der Tür steht und sagt, so, jetzt raus mit euch. Also 1970 soll das sehr dramatisch gewesen sein. Da sind die Männer teilweise abends von der Arbeit nach Hause gekommen und ihre ganze Familie war weg, weil sie zwangsweise evakuiert worden. Also das erzählt man sich. Und das steckt natürlich schon noch im Gedächtnis der Menschen. Von daher muss man da sehr sensibel mit umgehen und muss die Menschen da bestmöglich drauf vorbereiten und sie tatsächlich da auch mitnehmen, ja.
Sollte der Supervulkan ausbrechen, dann wäre das ja nicht nur für Menschenleben eine große Gefahr, sondern in dieser Region, da sind ja auch unfassbare Kultur- und Kunstschätze und die werden dann ja auch bedroht, also italienisches Erbe. Wie wichtig ist der italienischen Regierung unter Ministerpräsidentin Meloni der Katastrophenschutz?
Ja, Italien hat ja da bittere Lektionen gelernt. Also wir haben ja auch über die Erdbeben geredet, die es in Italien immer wieder gab. Also da ist man tatsächlich, was Naturkatastrophen anbetrifft, glaube ich, besser vorbereitet als viele anderen europäischen Länder aus leidvollster Erfahrung. Da ist tatsächlich der Zivilschutz, das ist auch ein eigenes Ministerium, eine eigene große Behörde hier in Italien. Eine sehr professionelle Organisation mit einem schlanken hauptamtlichen Apparat, das sind glaube ich ein paar tausend, die da hauptamtlich in national und in den Regionen angestellt sind, aber mit 800.000 Freiwilligen in ganz Italien. Und diese Katastrophenschutzregularien, die funktionieren gut. Man hat ja auch entsprechende Gesetze geschaffen, die eben schon ab Orange, also Warnstufe Orange, vorsehen, dass der Notstand ausgerufen werden kann. Dass man also tatsächlich sagt, nee, du darfst hier nicht mehr reinfahren oder ihr müsst jetzt euer Haus verlassen.
Also so Freiheiten einschränken.
Genau, dass man Freiheiten einschränkt, dass man der Polizei Befugnisse übergibt, die sie sonst aus guten Gründen nicht hat und dass man das Militär dann eben auch aktivieren kann und so weiter.
Das heißt, mit all dem, was du bei deiner Recherche erfahren hast, die Region Neapel wäre also halbwegs gut vorbereitet auf einen möglichen Vulkanausbruch.
Ich glaube, das halbwegs trifft es ganz gut. Weil auf der einen Seite kannst du ja nie genau sagen, wann so etwas eintrifft. Also man kann schon sehr genau sagen, wie aktiv Vulkane sind. Italien hat da wahnsinnig viel auch famose und grandiose Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir ja auch getroffen haben, die das sehr genau studieren, die sehr genaue Parameter haben, um zu bestimmen, oh, jetzt ist es aktiver als sonst. Aber man kann nicht auf Zeit und Stunde sagen, ach übrigens, morgen um 13.15 Uhr brechen die phlegräischen Felder an diesem oder jenem Punkt aus. Das kann man eben nicht sagen. Von daher kannst du dich auf so eine Situation nicht so vorbereiten, wie wir das möglicherweise gerne hätten als Menschen und sagen, okay, dann packe ich jetzt meinen Koffer und dann fahren wir los und dann bricht er aus. Was ich sagen kann, ist schon, dass Polizei, Zivilschutz, also alle Katastrophenschutzbehörden, die Feuerwehren, das schon sehr ernst nehmen und da wirklich Pläne haben, die in den Schubladen liegen, die immer wieder geprobt werden, Krankenhäuser evakuieren, Gefängnisse evakuieren, ganze Viertel evakuieren. Das wird geübt. Aber ob die dann tatsächlich alle so aufgehen, das kann ich jetzt heute natürlich überhaupt nicht sagen. Und ehrlich gesagt, ich will es mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn es so wäre.
Vielen, vielen Dank, Tillmann, für diese Reise zum Supervulkan.
Ja, gerne.
Wenn sich etwas tut mit dem Vulkan im Golf von Neapel, dann halten euch Tillmann Kleinjung und seine KollegInnen aus dem ARD-Studio Rom auf tagesschau.de immer auf dem Laufenden. Und in die Shownotes haben wir euch noch einen Link zu einer anderen 11KM-Folge gestellt, in der geht es um die Erdbebengefahr in Istanbul und das Problem, dass da hunderttausende Wohngebäude nicht erdbebensicher sind. Autor der Folge ist Simon Laumeier. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Lukas Waschbisch. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Christiane Gehäuser-Kamp, Lorenz Kersten und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Jasmin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns. Was wäre, wenn zum Beispiel nur noch E-Autos auf unseren Straßen fahren würden? Oder wenn wir in Europa wieder voll auf Kernenergie setzen? Was wäre, wenn ungesunde Lebensmittel richtig teuer und gesundes Essen günstig werden würde? Was passiert, wenn die Wehrpflicht kommt? Aber für alle im Sinne von Generationengerechtigkeit. Im Podcast Quarks mal angenommen erfahrt ihr faktenbasiert, wie unsere Zukunft aussehen könnte, wenn wir was anders machen als bisher.